Vielleicht taucht das in der Bibel sau oft auf und ist deswegen hier so natürlich reingesickert.
Gott, wie du redest, vielleicht taucht das in der Bibel sau oft auf. Also da, ich bin nicht getauft, aber ich weiß, dass das nicht die adäquate Sprache ist, um über die Heilige Schrift zu reden, Felix.
Der Rose.
Grüß Gott, liebe Ausnahme der Rose-Gemeinde. Hier ist wieder euer 11. Gebot. Ihr sollt hörspielen. Bei mir ist der neue Diakon, seit dessen Ernennung die Messweinvorräte bedenklich oft neu aufgefüllt werden mussten.
Linus Volkmann.
Ich, Felix Scharlau, wiederum fühle mich Jesus seit dem Aufstehen heute Morgen wieder nahe wie lange nicht mehr. Stichwort Probleme mit dem Kreuz. Heute lauschen wir voller Begeisterung einer christlichen Jugendbande, die ihren Urlaub in Südfrankreich verlebt. Bei Gott, was ein Heidenspaß! Die Pforten auf für die fünf Geschwister im rätselhaften Herrenhaus.
Lieber Herr Jesus, lass uns nicht allein. Du weißt doch, dass wir nur verhindern wollen, dass Jacqueline Unrecht geschieht. Verlass uns jetzt nicht. Bitte hilf uns. Amen.
Amen.
Ja, Linus, direkt vorweg eine kleine Frage. War das jetzt schon zu blasphemisch? Ich bin total verunsichert heute. Das wird sehr schwierig für mich.
Ja, ich habe auch ein bisschen Sorge, hallo Felix, dass wir da hier den richtigen Ton treffen. Denn es ist ja doch ein etwas anderes Hörspiel, dem wir uns heute annehmen. Ich sage nur Amen. Ja, das kann nicht schaden. Du nennst mich ja gerne immer mal Brudi und ich finde, heute passt es besonders gut. Aber nicht vergessen, ich bin nicht meines Bruders Hüter. Korinther 3-64.
Sehr gut, klasse. Ja, man hört es vielleicht ganz leicht, der Linus ist leider krank. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Ich vermute, es ist sowas Psychosomatisches, weil das Thema heute so hart ist, dass du da nächtelang nicht gut schlafen konntest, Fenster auf Kipp. Man kennt es.
Ja, man hört ja, wenn jemand lacht, wenn er irgendwas sagt, so gute Besserung, so ausgelacht bei dir eben, da verdreht sich schon wieder auch der gute Wunsch, der fromme Wunsch, sagen wir mal so. Ja, ich bin stark erkältet, entschuldigt deshalb bitte, liebe HörerInnen, falls ich unvermittelt direkt ins Mikrofon niesen werde oder mich ausschnaube. Sagt man ausschnaube in jedem Dialektraum?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ausschneuze, keine Ahnung, wie ihr das kennt. Aber ich habe gesagt, Felix, wenn du endlich mal wieder Zeit gefunden hast für dein Lini, dann bin ich dabei, auch wenn man mich reinrollen muss ins Podcast-Studio.
Sehr gut. Also man merkt schon, ich werde viel Redezeit haben, weil Linus wird so langsam wegdämmern auf seinen Medikamenten, die er wahrscheinlich genommen hat. Aber bevor wir hier reingehen und die Bibel ganz weit aufklappen, lass uns doch mal ein bisschen plänkeln. Ich habe gehört, du hast eine Reise unternommen. Eine Reise nach Berlin?
Ja, ist das richtig? Das war vielleicht schon zu viel für den Organismus. Es ist ja auch immer eine Herausforderung. Ich habe zum Beispiel gesehen, ein politisches Kabarett. Jetzt könnte man denken, so, das ist ja was für RentnerInnen, aber das stimmt nicht. Zum Beispiel, du machst ja viel politisches Kabarett in deinem Hauptjob bei Heute Show Online. Und ich fragte mich immer so, der Felix, dauernd wettert er über die Ampel, das kann man beruflich machen. Und wie wäre denn das, mal auf der Bühne zu sehen? Und dann war ich, halte ich fest, in dem Traditionshaus Die Distel in Ost-Berlin, direkt beim Bahnhof Friedrichstraße, der eine Junge ist auch Hörer von unserem Podcast und hat mich eingeladen. Und es war wirklich sehr, ich war wirklich sehr beeindruckt. Es war ganz kurz nach der Wahl, also als Friedrich Merz gewählt wurde und die Ampel abgewählt wurde. Und da mussten die den Text umschreiben. Und wir haben das, glaube ich, mittwochs gesehen. Und sonntags war die Wahl und die hatten quasi den ganzen Text schon auf Friedrich Merz dann umgejodelt und konnten ihn auswendig. War sehr beeindruckt.
Wer gut aufgepasst hat die letzten Folgen, ne? Linus wurde eingeladen zu TKKG Live, wird eingeladen in die Distel nach Berlin, wahrscheinlich noch mit Flug und Hotel, nehme ich an. Ne? Sowas nennt man auch Vorteilsnahme im Amt. Aber vielleicht ist das ja auch so der neue Ton. In den USA ist das ja normal, dass man dann den Tesla vor die Tür gestellt bekommt. Vielleicht greift das jetzt international über und wird einfach total normalisiert. Und dann ist es ja auch schön, wenn man was umsonst bekommt, ne?
Ja, aber alle Leute, die mich jetzt hassen für meine Vorteilsnahme, ihr müsst euch vorstellen, dass wir von der Distel angefragt wurden. Felix und ich von diesem Jungen, ob wir da mal einen Live-Podcast machen wollten. In Berlin, ne? Ausnahme der Rose, auf der Bühne. Und kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast?
Wahrscheinlich habe ich wieder Nein gesagt.
Genau, du hast mich in ein paar Monate oder ein halbes Jahr hingehalten, um dann Nein zu sagen. Also das hätten wir auf der Bühne sein können. Du hättest schön über die Ampel lästern können. Also schade.
Ja, verstehe. Übrigens würde ich doch nochmal loswerden, so nur als Fußnote. Ich habe noch nie in meinem Leben Kabarett gemacht und weiß auch gar nicht genau, was das ist und kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber das weiß Linus natürlich, er will das so ein bisschen so lustig, aber er erzählt es nicht so lustig, dass man es graffen könnte. Er will mir das so ein bisschen zuschreiben, immer dieses Kabarett-Ding.
Ist denn nicht ein Meme darüber, dass vielleicht hier Steinhöfer, nee, wie heißen die Politiker heutzutage? Sorgenbrecher, wie heißt der von der CSU, dass die so ein Idiot sind? Ist das nicht auch Kabarett als Meme?
Ist doch erstmal Satire, würde ich sagen.
Ach, Satire. Aber ist nicht Satire und Kabarett das fast dasselbe?
Ich glaube, es ist artverwandt. Aber hey, wir sind woanders hier.
Selbstverständlich. Wie geht's dir denn, Felix? Das ist ja, man merkt, du bist brummgesund. Also das finde ich ja schon mal schön. Ja. Du siehst auch besser aus als sonst mal wieder.
Danke.
Ja, toll.
Danke, Lob und Unverschämtheit gleichermaßen, ja. Nee, hat sich nicht viel geändert bei mir. Ich war am Wochenende in Trier. Ach. Fußnote, ich habe mir die Reise selber bezahlt und auch die Veranstaltung selber bezahlt, wo ich da war. Ne, jetzt fragst du dich natürlich, Felix, why Trier? Und ich sag, genau, ich habe die Band Why in Trier mir angeschaut. Ne, kennst du noch Why?
Oh ja, ich erkenne.
Diese Rapper.
Die kenne ich vor allem, weil du auf Facebook jedes Jahr die Erinnerung postest, wo du mal mit dem neben dem fotografiert wurdest vor 10 Jahren.
Ja, genau. Genau. Ja, so auch jetzt wieder, weil ich sie halt wieder live gesehen habe.
Gibt's die noch? Also und die spielen, die sind so bekannt, dass sie überall spielen, sogar auch in Trier, oder sie sind so unbekannt mittlerweile, dass sie zufällig noch nach Trier gekommen sind.
Das musst du mal den Booker fragen. Du bist doch im Business drin. Also ich weiß nicht, warum man in Deutschland dann Berlin und Trier spielt. Keine Ahnung. War jetzt auch nicht so, dass es mega erfolgreich war durch Trier. Also no offense. Ist jetzt vielleicht auch nicht so eine riesige Stadt. Ich glaube, da waren so 80 Leute oder so. Aber war ein sehr schönes Konzert. Wahrscheinlich waren sie nur auf der Durchreise und haben für gutes Routing einen Ort in der Nähe gebraucht. Aber hätten sie auch Frankfurt machen können. Ist ja auch nicht so weit. Naja. Mir egal. Was ich aber ein bisschen, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, was ich da erschütternd fand, war, dass die so eine Fragerunde gemacht haben. Machen ja viele Bands, ne? Irgendein Kabel geht kaputt und dann muss der Frontmann, Frontfrau, muss dann irgendwie die Stille überspielen. Dann immer, habt ihr irgendwelche Fragen? Und dann, was war natürlich die erste Frage, Linus?
Der Bandname oder warum spielt ihr in Trier?
Ja, wäre beides möglich. Nein, die erste Frage war natürlich, ich habe damit gerechnet, irgendwie, what about your president?
Ach so, stimmt.
Weil das ja Amerikaner sind.
Ja.
So. Und da ist dann mir aufgefallen, vielleicht, wie gesagt, interpretiere ich zu viel rein, aber die haben dann so, hat der eine gesagt so, ja, ich glaube, die Frage war, what do you think about your president? Und dann so, not much, meinte der eine nur ganz trocken und der andere so, we try not to think at all. Und da dachte ich noch so, okay, ich kenne die jetzt nicht persönlich, ne, ich möchte ja auch nicht im Ausland spielen und dann fragen mich jeden Abend alle nach Friedrich Merz, hätte ich auch keinen Bock drauf. Vielleicht sind die einfach so, dass die keine Lust haben, sich mitzuteilen, auch wenn die aus einem sehr politisierten Umfeld kommen. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, boah, krass, vielleicht stehen die da auch oben und wissen, wir können jetzt gar nichts mehr sagen. Weil stell dir mal vor, die machen irgendeinen geilen Gag, weil die sind schon relativ so komische Vögel auch und so. Die machen einen geilen Gag, der geht dann viral. Dann kriegen die ja richtig Ärger zu Hause mittlerweile. Da habe ich mich mal kurz so, habe ich so einen Schauer über den Rücken wandeln spüren.
Ja, finde ich eine sehr gute Beobachtung. Also das ist ja so diese vermeintliche Freedom of Speech, die ja jetzt so vehement eingefordert wurde von den Rechten, aber eben vor allem auch von Donald Trump, dass die ja das Erste ist, was überhaupt sich nicht erfüllt, sondern im Gegenteil So, wir haben ja auch gemeinsame Bekannte. Also hier ein Freund von mir ist gerade auch in Amerika und den sehe ich dann dauernd irgendwas posten, irgendwelche Landschaftsbilder und Schulbusse, diese gelben Schulbusse. Und da habe ich dann auch gar keine Lust mehr gehabt, das zu liken, weil ich dachte so, also entweder du kriegst gar nichts mit oder du verbietest dir jetzt auch schon lieber mal selber da was zu schreiben. Was kann ja durchaus passieren. Es sind ja auch Deutsche mit Green Card jetzt festgenommen worden. Ja. Und also ich habe auch keine Lust dann eben diese Normalisierung oder wenn man, also ich verstehe, wenn Leute sich nicht mehr äußern wollen, aber das muss ich nicht, zumindest nie noch beklatschen.
Naja, vielleicht ist es auch zu viel reininterpretiert, aber naja gut. Also als ich angetrunken auf dem Rückweg dann ins Hotel war, bin ich da auch am Trierer, ich muss raten, Dom, Münster, ich glaube ein Dom ist es. Das ist eine sehr historische Stadt, ich war noch nie da.
Schön.
Stand ich auch vor der Kirche und dachte dann so angetrunken, ach Mist, am Montag ist ja auch die Aufnahme so, hier kannst du nochmal ein bisschen diesen Vibe, diesen christlichen, so aufsaugen. Du brauchst es ja bald, weil es ist schon länger her, dass ich in der Kirche war. Aber ich will nicht vorgreifen.
Das werden wir alles auch noch feststellen. Also welche Konfession du angehörst, wie oft du in der Kirche warst, ob du konfirmiert wurdest. Ich freue mich schon. Das weiß ich ehrlich gesagt auch von dir nicht so 100%. Also ich habe so eine Ahnung, wo du stehen könntest, theologisch, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, gut. Bevor wir, wie so häufig in diesem Podcast, zum Feedback kommen, hast du gebeten, nochmal auf eine Veranstaltung hinweisen zu dürfen. Ich habe es gnädig gewährt, denn andersrum würde es ja auch passieren, nehme ich mal an. Ich mache keine Veranstaltung zurzeit, aber wenn es mal wieder so wäre, könnte ich doch bestimmt auch mal 10 Minuten drüber reden.
Selbstverständlich. Du könntest mir natürlich das Bett noch etwas schöner machen. Da wollte ich dich bitten, Linus, nochmal auf deine Veranstaltung hinzuweisen, dass ich so ein bisschen rüberkomme, als könnte ich mich zieren. Nicht als hätte ich das im Vorfeld wieder mühsam dir reingesungen.
Ja, wir üben noch.
Ja, denn ich muss ja sagen, meine besten KundInnen sitzen in diesem Rabbit Hole, sitzen bei Ausnahme der Rose. Und jetzt, wo Meta auch durchaus so ein bisschen auf den Weg von Twitter und so schielt, da wird es noch wichtiger werden, dass wir mit normalen Menschen kommunizieren, nur noch über diesen Podcast. Und deshalb möchte ich natürlich ganz wichtige Sachen auch hier annoncieren. Ich sage ja immer zeitloser Content, deshalb hört mal alle weg, die das jetzt in der Zukunft hören, liebe Menschen aus Futurama. Ich spiele am 16.04. in Hamburg im Zentralkomitee. Da bin ich Gast bei der Lesebühne von Ella Carina Werner, Krieg und Freitag, schöne-scheiße.de und Johannes Flöhr. Diese Lesebühne heißt Dem Pöbel zur Freude. Und da bin ich eingeladen und da möchte ich natürlich gerne irgendwie auch witzig sein, weil die anderen so witzig sind. Kennst du vielleicht so ein bisschen aus der Kabarettszene, die ich da genannt habe?
Ja, Ella Carina Werner, hochgeschätzte, mittlerweile Titanic-Herausgeberin sogar, ne?
Genau. Ja, hat auch tolle Bücher gemacht, jetzt letztens feministische Tiergedichte. Und aber ja, da ist natürlich der Verdrängungswettbewerb. Ich habe die schon mal zu viert auf der Bühne gesehen. Das ist schon hart. Aber ich habe mir was Geiles ausgedacht. Wer in Hamburg ist am 16.04.2025? Und noch, es gibt noch mal, Felix, wenn du mich so bittest, dann sage ich auch noch mal, es gibt auch noch eine Homecoming-Show von mir mit meinem Na Bravo-Thema. Na Bravo, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen der letzten 300 Jahre. Da spiele ich jetzt doch nochmal in Frankfurt, wo ich jetzt wohne. Und da ist mir natürlich total wichtig, weil meine Mutter und die Frau meines Vaters, meine andere Mutter, die kommen da alle. Und denen habe ich ja immer erzählt, wie wichtig meine Lesereisen sind. Und jetzt sollen die natürlich sehen, dass das toll ist. Also wer da Zeit findet, das ist am 22. Mai. Und das ist im Kotz. Das ist ein Auftrittsort an der Uni, ne, am Asta irgendwie, kennt man irgendwie, wenn man in Frankfurt wohnt. Und da gibt es keinen Vorverkauf. Da müsst ihr am 22.05. dort sein. Ich zähle auf euch. Also zumindest die hessischen Ausnahme der Rose Ultras.
Ja, geht dahin.
Vielen Dank.
Ich war auch schon mal ja mit dir in Frankfurt tätig, schon lange her. Da war deine Mutter ja auch da und sie hat es einem wirklich leicht gemacht. Sie war sehr begeistert, sehr interessiert. Und da fällt mir gerade ein, komplett unwichtig, kann ich auch rausschneiden nachher. Ich war mal bei Knarf Rellem, der aus Schleswig-Holstein kommt ursprünglich, der Hamburger Musiker, der aber seine Jugend woanders verbracht hat, habe ich in Kiel gesehen. Und da war seine Mutter auch da. Und da hatte er, die war auch schon vor dem Konzert da beim Soundcheck. Und da hat er, das war eine relativ große Halle, so Homecoming-Konzert, ne, so, aber halt stehend. Und dann hat er einen einzelnen Stuhl vor die Bühne gestellt. Und da saß sie den ganzen Abend. Und die Leute, die um sie rum standen, haben dann so um sie rumgetanzt dann auch. Das war wirklich total niedlich. Also das kann auch schön sein, mit Eltern bei Veranstaltungen zu sein.
Ja, das ist toll. Du hast ja auch immer mal Veranstaltungen gemacht, auch mit mir, aber auch alleine. Waren deine Eltern irgendwann mal dabei bestimmt, oder?
Ja, das war, als ich noch in der Band gespielt habe. Das ist lange her, 20 Jahre. Und da haben wir gespielt in Schorndorf, in der Manufaktur. Das ist bei Stuttgart, so ein relativ großer Laden. Weil da die Band, in der ich war, mit dem Jens zusammen, Jens Friebe, da waren wir Vorgruppe von den Sternen. Habe ich es noch nicht erzählt in diesem Podcast?
Nee, und da wollten dann deine Eltern hinkommen. Gut, wegen den Sternen kommen wir oder was?
Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall kamen die dann auch früher und wir saßen Backstage. Und dann weiß ich noch, also die Sterne, das kennt man jetzt vielleicht nicht mehr, wenn man jünger ist. Aber als ich Jugendlicher war, hatten die halt so einen Disco-Hit. Ne? Was hatte ich bloß so ruiniert, so ihr größter Hit. Und ich habe das dann immer da gesungen. Und deswegen war das für mich eh schon total verwirrend, dass ich diesen Typen dann kennengelernt habe. Und dann auch mit dem so ein paar Tage da irgendwie so Konzerte gespielt habe davor. Und dann kam meine Mutter in den Backstage rein, das weiß ich noch. Und dann stand der auf, Frank Spilker, kennst du ja auch persönlich, ne? Sehr netter Mann. Und der ist ja so 2 Meter und hat sich so aufgebaut von meiner Mutter. Und hat dann die Hand so ausgestreckt. Schönen guten Abend, Frau Scharlau. Und sieht er so, ja, hallo. Und dann, und hier sitzt ihr immer so. Und dann meinte Frank Spielke, hat dann quasi das Gespräch übernommen. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Und hat er gesagt, ja, Frau Scharlau, hier verbringen wir viel Zeit vor Auftritten. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal den Backstage. Hier können wir uns zu essen nehmen, was wir wollen. Stand jetzt im Buffet. Also da habe ich überhaupt, das konnte ich überhaupt nicht mehr berechnen. Weißt du, wie diese Katze mit dem Ladebalken auf dem Kopf so, hä, habe ich überhaupt nicht geschnallt. Das war sehr schön. Also immer gut mit Eltern bei Veranstaltungen.
Ja, der Druck ist aber ein bisschen größer. Also wenn man sonst scheitert irgendwo in der Provinz, dann gibt es den Gedanken, naja, wenn keiner da ist, hat es auch keiner gesehen, kann es keiner weitererzählen.
Ja.
Aber so mit der Familie, da ist ja klar, das kannst du da theoretisch 10 Jahre unterm Weihnachtsbaum anhören.
Ja, naja, klar. Vor allem, wenn andere Leute die für die Zuschauer sorgen und man selber nur so dranhängt, weißt du? Naja, gut, egal. Ich hänge übrigens noch, apropos dranhängt, ich hänge übrigens noch bei einem Satz, der dir, glaube ich, so rausgerutscht ist, oder vielleicht war es was Unterbewusstes. Du hast vorhin gesagt, Meta schielt ja auch schon so auf Twitter, hast du vor circa 5 Minuten gesagt, im Zusammenhang mit Mark Zuckerberg. Fand ich so lustig, deswegen habe ich so gelacht, weil es gibt doch dieses Meme von der Inauguration von Donald Trump, wo Zuckerberg so seitlich den Ausschnitt startet. Von der Frau von Jeff Bezos, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, fand ich sehr lustig. Falls es Absicht war, genial.
Ja, vielen Dank. Ja, so kann es gehen. Felix, wie geht es aber hier weiter? Wir erzählen einfach wild über diese Folge, die wir gehört haben, oder gibt es noch irgendwie ein Protokoll, dem wir folgen? Ich habe es vergessen, wegen meiner schweren Krankheit.
Es gibt einen hammermäßigen Ablauf, alles durchkartografiert, nicht so fahrig wie die letzten 10 Minuten, aber vielleicht auch nicht ganz so unterhaltsam, ich weiß es nicht. Aber da kommen wir gleich hin. Wir werden noch ganz viele Disclaimer und Fragen stellen müssen. Es ist sehr, sehr, sehr viel toll, sehr, sehr viel rätselhaft und auch speziell, ganz wertneutral, unglaublich speziell an dieser Hörspielreihe. Ich kannte sie nicht, wir werden gleich drüber reden. Vorher aber vielleicht erstmal Feedback, oder?
Genau. Denn man kann uns schreiben auf der Webadresse, nee, wie heißt es, auf der Mailadresse, Ausnahme der Rose in einem Wort. Ach, dann denkt man immer, das gehört auch noch dazu, wie man es in die Spracherkennung reinschreibt. Nein, das jetzt nicht schreiben, nein, doch. ausnahmederose@gmx.de. Da sitzt der Felix und guckt sich das an und leitet mir die emotionalsten Nachrichten kommentarlos meist weiter. Und da ist einiges aufgelaufen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix, dadurch, dass wir jetzt diese monatliche Erscheinungsweise haben, haben wir ja viel weniger Ausspielfläche für dieses Feedback. Und es hat sich jetzt theoretisch so viel Feedback angestaut, dass wir dem gar nicht mehr gerecht werden können. Weißt du da Rat?
Nee. Gut. Habe ich mir aber bis eben auch noch keine Gedanken gemacht.
Ja, mir geht es so, dass ich theoretisch drei Sachen vorlesen wollte, die wirklich sehr, die mir sehr gut gefallen haben, aber der Ordnung halber, dem Protokoll folgen, kann man einfach nur eine Sache vorstellen. Wenn du auch noch eine vorstellst, sonst nimmt es zu viel Raum ein. Deshalb möchte ich mich nochmal entschuldigen bei den Leuten von RockyBeach.com. Da würde ich gerne eigentlich nochmal dran. Die haben uns alte Aufnahmen von uns geschickt. Na, vielleicht komme ich da beim nächsten Mal noch drauf. Und der eine junge Philipp, der hat wieder so Fotos gemacht von irgendwelchen legendären oder völlig unlegendären Bildern, die mal bei Europa, dem Label, irgendwie aufgetaucht sind vor 70 Jahren oder in den 70er Jahren, vielleicht besser. Und hat sich dann daneben
bald das Gleiche.
Und hat dann hat irgendwas abfotografiert. Es ist halt wirklich so Nerd Heaven. Also vielen Dank dafür. Ich lese aber einen anderen Brief hier vor. Hallo Linus und Felix. Es erscheint das neue Album meines derzeitigen Lieblings-Pop-Musikprojekts Herr Wade. Das Album heißt This is Softcore, wobei es auch noch einen Untertitel hat, Lieder vom Verfall. Die Aufnahme dieses Albums hat mir in dieser beschissenen Zeit über so manches tief hinweggeholfen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß euer Einfluss mit eurem Podcast auf meine seelische Balance gewesen ist. Ich habe mir deshalb erlaubt, euch ausführlich in den Liner Notes im Booklet, welches ganz oldschool zu einer Jewel Case CD gehört, in Klammern freut euch also mal aufs Rausfriemeln, zu erwähnen. Und zwar lobend. Grüße, Sebastian. Also Felix, wenn du jetzt nicht zugehört hast, Too Long Didn't Read, da hat ein Junge uns gelobt in so dem Beilegeheftchen einer CD.
Mhm. Das ist auch was. Vielen Dank.
Du hast ja vorhin gesagt, du hängst mit den Sternen rum, du hattest eine Band und so. Für dich ist das natürlich alles Latest News, aber mir bedeutet das was. Ich bin ja mehr Musikfan.
Also ich mache keine Musik mehr, das ist 20 Jahre her. Also ich kann das schon nachvollziehen. Toll.
Also Herr Wade heißt der Act, wenn ihr da mal schauen wollt. Das Album heißt This is Softcore. Dann kann ich nur auf dich überleiten, meinen sogenannten Co-Host.
Genau, und ich werde wiederum auf unsere heutige Folge überleiten, denn was ich vorlesen möchte, ist der Anstoß gewesen, ein Mitanstoß, muss ich genauer sagen, zu dieser Folge hier, die wir machen, zu den fünf Geschwistern. Hallo lieber Linus, lieber Felix, wenn es euch irgendwie möglich und ertragbar ist, wagt doch mal einen Deep Dive in die Welt der fünf Geschwister. Ich hatte als Teenager eine Freundin, die alle 10 Originalausgaben der fünf Geschwister auf Kassette hatte und wir haben sie auf Autofahrten zum Meckes rauchend im Auto gehört und schallend gelacht. Denn die fünf Geschwister sind im Wesentlichen die fünf Freunde, eine Detektivbande mit Hund und völlig ungerechtfertigten Reisen, nur eben in christlich. Sie beten, sie singen. Vielleicht habt ihr mal Lust, in das Thema einzusteigen. Ich würde so gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt. Liebe Grüße, Johanna Steiner. Da kann man ruhig den Nachnamen mal mitsagen, denn Johanna Steiner ist keine Unbekannte im Bereich Hörspiel. Ne? Es wird ja so ein bisschen zurzeit mal wieder sehr drauf rumgeritten. Heike Dine Körting, die Hörspielkönigin. Ne? Heißt es ja, kommt ja auch bald ihre Biografie oder Autobiografie, ist mir noch nicht so ganz klar. Ich würde sagen, Johanna Steiner, nach allem, was sie bisher gemacht hat, und so alt ist sie noch nicht, ist so eine Art Hörspielprinzessin in dieser komischen Rangfolge, weil sie wahnsinnig viel prominente Sachen gemacht hat, wahnsinnig viele Preise gewonnen hat, Autorin von Hörspielen, Regisseurin, hat bei Oliver Rohrbeck in der Lauscher Lounge eine Ausbildung gemacht und so weiter und so weiter. Und wir haben sie auch schon mal kennengelernt und das Ding ist, ich habe das gelesen und dachte, fünf Geschwister, ja, da habe ich eine Kassette. Und dann ist mir eingefallen, stimmt gar nicht. Ich habe eine Kassette von denen, ich glaube, die heißen die Verschworenen Freunde oder sowas. Auch so ein seltsames Fünf-Freunde-Rip-Off. Und dann, nein, mir ist eingefallen, es gab doch schon mal Post zu den fünf Geschwistern. Und das möchte ich nicht vorenthalten, denn es ist lange her. 25. August 2022, Linus. Ne? Weil du mal sagst, ich würde nicht auf die Leserbriefe reagieren. Nein, es dauert manchmal einfach 3 Jahre. Da hat Lisa ganz, ganz früh geschrieben, dass sie auch die fünf Geschwister gerne mal hier behandelt wissen möchte. Und zwar schrieb sie ihr damals, worum es mir eigentlich geht, sind die oft unlogischen, dadurch auch echt witzigen Gespräche, Handlungen und Rückschlüsse der Geschwister. In vielen Folgen sind sie in unterschiedlichsten Ländern. Jedes Mal sprechen die Leute dort selbstverständlich fließend Deutsch und haben fast alle eine Verbindung nach Heidelberg. Akzente werden natürlich ebenfalls eingesetzt. Ganz liebe Grüße und danke für eure Arbeit, Lisa. Das hat sie damals geschrieben und jetzt dachte ich, also wenn sich's schon so häuft, ne, dann müssen wir da mal reingehen. Und wir wurden nicht enttäuscht, kann ich glaube ich schon sagen, oder?
Ja, sehr schön. Also mir ist schon aufgefallen, ich habe dann auch nochmal geguckt, Johanna Steiner auf ihrem Instagram, jedes Posting von Felix Schalau schon geliked. Jetzt hast du sie hier schon Prinzessin genannt. Also kein Wunder, dass das hier jetzt aufs Tapet kam. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass Lisa das damals vorgeschlagen hat und ich hatte damals schon reingehört und dachte aber, das ist halt wirklich originell, das ist witzig, aber das kann ich mit Felix nicht machen, ne? Das ist irgendwie dann, das ist nichts für ihn. Und deshalb freue ich mich, dass du jetzt da quasi das greenlightet hast.
Ja, ja, meinetwegen.
Und dass wir da jetzt tatsächlich mal rangehen, weil auch das, in mir köchelt es auch schon. Es ist eine tolle Serie und ich hoffe, wir können sie dem einen oder der anderen jetzt ans Herz legen.
Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse hat Linus schon genannt. Ihr könnt uns auch Sterne geben auf Spotify und auch kommentieren und so weiter und so fort. Ach ja, PayPalen könnt ihr uns auch noch über die gleiche E-Mail-Adresse, Ausnahme derrose@gmx.de. Und jetzt gehen wir mal rein.
Ich bin erst gegen morgen eingeschlafen. Ich habe nämlich etwas Seltsames erlebt.
Etwas Seltsames? Was kann das denn sein? Ich habe nichts bemerkt.
Du hast ja auch fest geschlafen.
Jorus, erzähl schon, wir sind gespannt.
Warum diese Folge, warum diese Serie? Warum diese Serie haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Erstens haben wir sie noch nicht besprochen. Zweitens hat es wahrscheinlich auch eine gewisse Reichweite. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen so ein Nischenprodukt, aber da könnte ich mir vorstellen, relativ großes sogar. Und genau, die Folge 5 ist das jetzt, die wir besprechen. Das hat den Grund, ich habe mir das ja ausgesucht. Das ist ja wieder eine gerade Folge, wo ich mir das Hörspiel ausgesucht habe, über das wir sprechen. Ich habe die ersten beiden gehört. Das ist eh ganz interessant an der Entstehungsgeschichte dieser Serie. Die ist zuerst als Buch erschienen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Und die ersten beiden Folgen spielen am gleichen Handlungsort. Also der Autor hat quasi nach dem Erfolg des ersten Buches gedacht, ich habe nur ein Buch in mir drin, das muss ich jetzt nochmal schreiben. Mhm. Aber irgendwann gehen sie dann auf Reisen, das ist ja auch sehr dankbar. Und hier sind sie in Südfrankreich. Und weil ich selber im Sommer nach Südfrankreich fahre, dachte ich, vielleicht kann ich mir ein paar Tipps abholen. Spoiler, not. Aber deswegen sind wir hier in diesem rätselhaften Herrenhaus. Vielleicht sollten wir so als Disclaimer vorweg mal sagen, du wolltest es ja auch von mir wissen, du weißt ja scheinbar gar nicht, ob ich irgendwie religiös bin oder Buddhist oder sowas. Wie ist denn unser Verhältnis zur Religion? Weil, Spoiler, ich lass dich mal anfangen, aber bei mir hat sich das wieder geändert jetzt sogar ein bisschen.
Ah, das ist ja spannend. Also ich hatte ich meine auf deinem Motorrad mal diesen Church of Satan Aufkleber gesehen zu haben. Mhm. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher, ne, weil du ja so schnell fährst immer. Ja. Nein, also es ist eben ein christlicher Hintergrund und du hast es ja ganz am Anfang schon erwähnt. Deshalb muss man auch so ein bisschen aufpassen, wie sehr man das so als Trash wahrnimmt, wie sehr man jetzt wirklich auch kirchenkritisch dann reingehen will, wie sehr will man jetzt hier vielleicht dann auch mit dem Arsch noch versehentlich religiöse Gefühle verletzen. Deshalb finde ich es ganz gut, wenn wir jetzt erstmal halt offenlegen, wo wir überhaupt daherkommen. Und zwar kann ich sagen, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich bin nicht getauft worden. Meine Eltern sind schon, also gerade meine Mutter kommt aus einem sehr katholischen Haushalt und hatte dann, um sich davon zu emanzipieren, wurde das Kind nicht getauft und dann wurde auch ein Jahr nicht mit ihr geredet, deshalb einfach. Also es war schon noch in den 70er Jahren großes Thema. Und ich hatte dann aber die Möglichkeit bekommen, immer in den Religionsunterricht, durfte ich dann immer noch so rein, so mühsam. War ich erst im Katholischen, dann im Evangelischen. Ich weiß nicht, ob das mein Wunsch war oder der von meiner Mutter, aber ich fand das im Nachhinein auch sehr hilfreich, weil diese ganze, auch wenn man jetzt so ein bisschen Romancier ist oder sich für Kultur interessiert, dann brauchst du ja diese ganzen Geschichten, du brauchst diese ganze biblischen Kram, sonst verstehst du ja das alles nicht, ne? Sodom und Gomorra. Ich fand es sehr wichtig, dass man irgendwie sich zumindest in diesem Kulturkreis auch mit dem religiösen Hintergrund, dem christlichen, bisschen auskennt. Deshalb bin ich zwar froh, nicht getauft zu sein, also ich mache da auch natürlich nichts mehr dran, aber ich bin trotzdem, möchte ich nicht missen, dass ich ein bisschen was mitgekriegt habe als Kind.
Ich bin getauft und konfirmiert und aber vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Das ist jetzt auch in Köln speziell, wenn man hier lebt und hier hingezogen ist, ist einem das auch nicht sehr schwer gefallen, muss man sagen, weil es hier ja diese vielen Skandale immer gab mit der katholischen Kirche. Der gehört die halbe Stadt, jetzt mal polemisch gesagt, aber wahrscheinlich stimmt es faktisch sogar. Wahnsinnig viele Grundstücke, wahnsinnig viel Geld und dann diese ganzen, es gab so vor 10 Jahren, würde ich sagen, so eine unglaubliche Häufung an so schlechten Geschichten aus der Kirche, ne, dass irgendwie kirchliche Träger Leute rausschmeißen oder nicht mehr einstellen, die irgendwie offen schwul sind, sowas gab's und dann auch so dieser Missbrauchsfälle und so weiter und so weiter. Und das ist einem hier in Köln relativ leicht gefallen, weil da gab's wirklich nochmal on top viele Skandale mehr und auch immer noch, glaube ich. Also ich habe schon auch eine Wut eine Zeit lang gehabt, sicherlich, so eine Teenager-Wut auf das Christentum, so das Spießige und so weiter. Als ich eben meinte, mein Verhältnis hat sich so ein bisschen geändert, hat das schon auch mit der Weltlage zu tun, weil ich mir auch jetzt gerade denke, so da haben sich aber andere Player ganz schön rauskristallisiert als das Schlimmere. Mhm. Und also die Verhältnisse haben sich so ein bisschen verschoben, ne? Und ich finde das auch in diesem Hörspiel, da geht es ja letztlich, natürlich ist das irgendwie, geht es da um auch das Transportieren, das Bewusste von so christlichen Ritualen und Werten und natürlich auch eine Art Werbung für die christliche Religion. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber sind es ja so relativ weiche Tugenden, die hier mitverkauft werden, die ja wirklich auch positiv sind im Kern. Ne? Also irgendwie, ich bin da heute ein bisschen toleranter, als ich es mal war in der Vergangenheit, glaube ich. Aber ich bin selber jetzt nicht gläubig.
Ja, ich finde, das ist schon mal ein schönes Fazit. Da könnten wir langsam jetzt schon zum Quiz kommen. Weil ich glaube, irgendwie, das ist so ein bisschen der Vibe, den ich tatsächlich selber auch gespürt habe. Also wie gesagt, ich musste mich nie von dem Christentum abnabeln, abgrenzen, weil ich ja gar nicht dabei war. Deshalb bin ich da sowieso nicht so streng, fand aber so von dem Punk-Hintergrund, ne, natürlich, Religion war für mich immer gegen Aufklärung. Das war halt einfach irgendwas, von dem ich mich nicht angezogen gefühlt habe. Aber es ist mir jetzt auch genau wie du so ein bisschen anders erschienen, so diese Werbung hier, damit könnte ich noch leben, die wir hier bekommen. Aber wir müssen natürlich die Leute dann auch erstmal ein bisschen reinholen, also damit sie wissen, warum wir jetzt hier so sektenmäßig brainwashed klingen.
Und das mache ich jetzt auch, indem ich erstmal erwähne, also wir reden hier über die Hörspielreihe, wie die entstanden ist und so weiter, sage ich gleich nochmal, aber das ist jetzt hier Folge 5 der Originalstaffel von 10 Folgen. Die Serie wird mittlerweile fortgesetzt, darauf gehen wir jetzt nicht so stark ein, aber das sind so die Originalfolgen aus dem Jahr 1989, glaube ich. Und die Kassette kann man noch kaufen, jetzt so auf dem Secondhand-Markt, die hatte keinen Klappentext. Die CD, die dann aber in den Nullern wieder veröffentlicht wurde, beziehungsweise erst veröffentlicht, die hatte wohl einen. Und den würde ich jetzt mal vorlesen, da weiß man zumindest mal so, was ist denn die grobe Story. Ne? Gibt es da schon einen Unterschied vielleicht zu klassischen Jugendbanden oder eben nicht? Die Ferien der 5 Geschwister in Südfrankreich beginnen mit einem Paukenschlag. Ein schwerer Sturm deckt das Haus ab, in dem sie wohnen sollen. Nur widerwillig werden sie von einem Grafen und seiner Frau in deren Herrenhaus aufgenommen. Schon bald stellt sich heraus, dass das adlige Ehepaar in dunkle Machenschaften verwickelt ist. Das ist so das, was da außen drauf steht.
Oh ja.
Gibt das so ansatzweise wieder. Ja, ich glaube, die Story können wir auch ganz kurz zusammenfassen eigentlich. Es geht letztlich darum, diese dunklen Machenschaften, klingt jetzt so, als wären das wieder Schmuggler oder sowas. Nein, sind sie nicht. Die suchen das Testament der Gräfin, also beziehungsweise des Vaters der Gräfin, der alte Graf wird ja auch genannt in diesem Hörspiel, denn es besteht der Verdacht, dass sie gar nicht die Erbin ist dieses Anwesens, sondern eine verloren gegangene Tochter. Und es stellt sich im Zuge der Recherchen heraus, welch Zufall, dass die Brieffreundin Jacqueline die Enkelin des alten Grafen ist und die rechtmäßige Erbin dieses Anwesens. Denn ihre Mutter ist gestorben mit dem Vater bei einem Unfall. Da kann sie sich aber nicht dran erinnern, weil sie zu klein war. Und sie wurde zur Adoption freigegeben und wohnt da in der Nähe des Herrenhauses. Weiß aber gar nicht, dass sie da tatsächlich verwandt ist. So, ich hoffe, man hat es verstanden. Das ist so in etwa die Story. Und dazwischen müssen viele Rätsel gelöst werden, um dieses Testament zu finden.
Genau, es ist so eine simplifizierte Drei-Fragezeichen-Folge, finde ich. Also es gibt quasi ein unrechtmäßige Leute, die in diesem Herrenhaus wohnen und dafür, um die zu entthronen mit dem Mädchen, was sie da kennenlernen, brauchen sie das Testament, das müssen sie finden und dafür Rätsel lösen. Also das ist ja ein ganz einfacher Plot eigentlich, auch wenn viel drumherum gelabert wird und die Verwandtschaftsverhältnisse so dreimal um die Ecke geklärt werden müssen, aber eigentlich ist es ganz banal.
Du hast es schon angesprochen, drei Fragezeichen. Es hat tatsächlich auf mehreren Ebenen so ein bisschen Verwandtschaftsverhältnisse zu Die gefährliche Erbschaft. Also auch dieses wahnwitzige Rätsel. Dann ist immer, gehen sie irgendwo hin, klappt ein Buch auf, dann ist da ein Satz drin. Also immer das nächste Rätsel, dann müssen sie dahin, dann müssen sie da irgendwas umgraben, da in den Keller und so weiter. Also das hat schon Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Aber ich denke fast, das ist eher Zufall. Ja, aber was ist das hier überhaupt für eine Serie? Also wie kam es dazu, dass es eine ganz klar christlich konnotierte Jugendbande gibt, die hier, ich wollte sagen, ihr Unwesen treibt, aber so ist es ja gar nicht, die das Unwesen auflöst und vernichtet in diesen Folgen? Da gibt es, wenn man so will, einen Vater dieser ganzen Reihe, der sich das selber ausgedacht hat. Und zwar hieß der Dieter Bruno Cabus, geboren 1941, gestorben 1993. Und das war ein evangelischer Pfarrer, der an vielen Orten in Deutschland, glaube ich, gelebt hat. Am Schluss aber in, mein Vater nannte es immer Badisch-Sibirien, also Nordbaden in Baden-Württemberg, ja, so in der Nähe von Moosbach irgendwo, da eben gedient hat, sagt man, glaube ich, nicht bei Pfarrern. Ah, da geht's schon los, Linus. Mir fehlen diese ganzen Vokabeln. Wie heißt das denn? Wie heißt das denn bei Pfarrern? Installiert war.
Ich bin nicht getauft, ne? Du musst mit mir reden, wie mit einem Kind.
Also, der Mann hat da gewohnt.
Ah, so. Ach, diese Geheimsprache immer.
Und der hat, das ist jetzt total interessant, normalerweise sind wir sehr diskret mit familiären Details, aber hier kann man es doch mal erwähnen. Also, der hatte ein Kind aus erster Ehe und dann ist die Frau gestorben und er hat neu geheiratet und seine neue Frau hat 4 Kinder mit in die Ehe gebracht. Und warum erwähne ich das? Weil er hat seine 5 Kinder hier in dieses Hörspiel reingeschrieben. Denn er hat gemerkt, es gibt gar nicht irgendwie so Jugendliteratur, so christliche, die irgendwie ansprechend ist. Und dann hat er quasi für seine Kinder eine Reihe gegründet, die 5 Geschwister. Und die tragen auch original die Namen, die echten Namen dieser Kinder.
Wahnsinn. Für uns Heiden ist das sowas wie, ich heirate eine Familie. Angie und Werner. Ja, toll.
Das hat er gemacht, erst als Buch. Zögerlich, dann war das ein Erfolg, dann hatte ich schon erwähnt, er hat ein zweites Buch geschrieben, wo er dachte, ja, dann fahren die halt nochmal auf die gleiche Abenteuerburg, auch so ein bisschen lame, und dann war das wieder ein Erfolg und hat er gemerkt, ach nee, jetzt muss ich ja mal was machen und hat dann eben diese Bücher geschrieben und 10 Jahre später, Ende der 80er, wurden da Hörspiele draus, die auch recht erfolgreich waren in diesem Bereich. Und das fand ich so witzig, weil wir letzte Folge erst dieses Prinzip angesprochen hatten, so dieses DIY, wenn du dich erinnerst, da hatte ich noch gesagt, so ja, als wir da das Hörspiel selber gemacht haben, haben wir so getan, als könnten wir das. Und das finde ich total toll, einfach nur, dass sich da jemand hinsetzt und sagt, okay, dann mache ich das halt einfach.
Ich denke ja immer, überlasst Kultur und Kunst den Profis oder am besten noch der KI, also, aber gut, warum nicht? Man kann da sich auch einbringen. Nee, ich komme ja eben, ich habe es vorhin kurz angerissen, ich komme ja so ein bisschen aus dem Punk oder berufe mich zumindest immer auf diese Punk-Wurzeln und das fand ich auch sehr befreiend, diese Vorstellung auch Sachen selber machen zu können. Auch das ist vielleicht ein Privileg, aber es ist ein Privileg, das man dann auch erstmal ergreifen muss, dass man eben selber Sachen veröffentlicht und dass man nicht wartet, bis man erwählt wird von irgendeiner Institution. Aber natürlich jetzt so in heutzutage, da denk mal Lena aus Kassel, die Flugblätter gemacht hat gegen die Corona-Politik und sich schon fühlte wie Sophie Scholl. Also die Praxis, was selber zu machen, ist ja völlig neutral. Also es gibt ja viele Leute, die dann DIY was machen und es ist furchtbar. Also nur weil man es selber macht, ist es nicht schon per se geiler.
Ja, da würde ich jetzt aber auch politische Agitation ein bisschen trennen. Also da reichen mir 5 Minuten und dann gehe ich da auf diese Sperrholzbühne und schrei Deutschland zusammen. Das ist ja was anderes, als zu sagen, ich setze mich da mal hin und schreibe jetzt ein Jugendbuch, obwohl ich eigentlich von ganz woanders herkomme. Und das Witzige ist ja auch, also sein ganzes Wissen über die Bibel färbt ja total ab auf dieses Kulturprodukt. Finde ich super interessant. die Genealogie der Grafenfamilie, der braucht ja schon einen Stammbaum. Da dachte ich auch so, ja klar, wer die ganze Zeit in der Bibel liest, der ist das gewöhnt, dass man da mit 100 Namen hantiert.
Ja genau, Abraham, der Sohn von Jesua, der Sohn von Dings, genau so, ja. So ist er. Das Alte Testament sind ja teilweise nur Ahnengalerien. Ja, ich habe hier ja auch noch mal was rausgesucht. Wenn man jetzt sagt, so DIY-Möglichkeiten auch vielleicht den christlichen Glauben irgendwie anders zu präsentieren. Das ist ja natürlich, Glaube und Religion haben ja immer einen gewissen Bekehrungseifer. Das ist ja gar nicht schlecht. Also wenn du jetzt sagst hier, ich finde die Band Y so toll und ich poste immer wieder das Foto, das ist ja eigentlich auch, man möchte den Leuten das vermitteln, was man selber toll findet. Und deshalb ist es ja nicht schlecht, per se schlecht, dass die Leute das machen wollen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich ein Buch mal gelesen habe, das heißt Rock im Rückwärtsgang. Und das ist von Michael Buschmann. Und das ist auch aus derselben Zeit, also aus Mitte der 80er. Und da geht es darum, dass man das, also es fängt so ganz normal an, so ein Lost Jugendlicher, wie man selber, der hört dann Rockplatten und ist irgendwie unglücklich. Und dann entblättert sich das dann halt so, dass wenn man die Platten rückwärts spielt, dass das dann satanische Botschaften enthalte. Und das ist so ein absoluter Hirnriss. Dieses Buch ist dann halt so entgegen jetzt den fünf Geschwistern halt so auf eine andere Weise Kult geworden, weil es sich halt selber total entlarvt, dass es zu dieser Zensurbewegung der 80er Jahre, Tipper Gore und wer da alles dabei war. So in Amerika war das ja ganz wichtig, da alles Mögliche zu verbieten aus diesem Rocksektor. Und da habe ich dann auch gedacht, was ist eigentlich der Unterschied? Weil ich glaube, das eine ist bei Rock im Rückwärtsgang, also wie gesagt, googelt es mal, ist wirklich ein sehr skurriles Buch. Es hat 1,5 Sterne von 5 bei Amazon. Also ist nur knapp besser als Robert Bürzes Tanken Super.
Ich wusste es, ja, sehr gut.
Von uns. Und da geht es einfach darum, irgendwas anderes zu verteufeln im wahrsten Sinne des Wortes und ist auch so ein bisschen so, was man ja auch Christen im schlechtesten Falle vielleicht unterstellt, die sowas machen, dass dann diese Gucken auf Sünde, auf Sexualität, dass das eher sowas Geiferndes hat, dass man da gerne selber dabei wäre. Deshalb muss man das so hart benennen dauernd und indizieren wollen. Währenddessen bei den fünf Geschwistern versucht man ja wirklich, das so ein bisschen positiv aufzuladen, indem man zeigt, was die Gemeinschaft wäre. Also deshalb hat man da noch so eine Wahl. Also auch wenn es an einigen Stellen schon hart durchkommt, der ganze Bibelkram. Aber Rock im Rückwärtsgang, also hier als Kontrast nochmal empfohlen. Manipulation durch Backward Masking, der Untertitel.
Willst du mir sagen, dass der legendäre Badesalz-Sketch mit Stichi in die Braut eine Reaktion auf dieses Buch ist? Du weißt, wovon ich rede, oder?
Na klar, ich glaube, er hat gesagt, Rübschen mit Kraut. Da müsste man nochmal gucken. Dieser Badesalz-Gag ist ja auch schon recht alt, aber ist der
uralt, ja, ja.
Ja, ja, und das uralt. Buch ist von 1988. Naja, aber es war halt irgendwie so, das war ja diese Zeit, wo Verschwörungstheorien noch wirklich was sehr, sehr Abseitiges war. Und diese eine große Verschwörungstheorie aus dieser Zeit, wo die Medien noch andere waren, war eben, wenn du Led Zeppelin anders abspielst, wenn du die falsch rum drehst, dass dann irgendwie Satan gehuldigt wird. Und dadurch, wer das schon mal gemacht hat, man versteht ja nicht mehr so viel. Ne? Wenn das rückwärts läuft, kannst du natürlich sehr viel interpretieren und das hat dann Raum gegeben für solche Legenden.
Ich beglückwünsche auch alle, die damals einen guten Technics-Plattenspieler schon hatten, mit dem man rückwärts drehen konnte, ohne dass was kaputt gegangen ist. Ne? Muss man auch mal sagen.
Ach, das geht.
Naja, gut. Zurück zu den fünf Geschwistern. Ich hatte es ja schon angedeutet hier, ne? Marianne, Petra, Hans, Georg, Esther und Alexander heißen die fünf Geschwister. Und da denkt man sich ja aus, boah, das ist ganz schön weirde Namen eigentlich, ne? Ist jetzt ja nicht so poetisch oder so, sondern das sind ja ganz normale Namen. Und wie ich schon erwähnt hatte, das sind eben die fünf Kinder dieses Autoren gewesen. So haben die geheißen. Und finde ich irgendwie total rührend, muss ich sagen. Andererseits auch ein bisschen spooky. Also wie wäre es dir denn gegangen, wenn du in den Werken deiner Eltern aufgetaucht wärst? Ne?
Also ich hätte mich bei meiner Mutter eher bedankt, wenn sie mich mal an der Tür von der Familie Rohrbeck angebunden hätte als Kind. Die Rohrbecks haben nämlich damals die ganzen Kinderstars, diese Stimmen vermittelt an Heike Dine Körting, an Europa. Und da hätte man sicherlich was reißen können. Mein Vater war ja Versicherungsvertreter und meine Mutter hat bei der Binding Brauerei gearbeitet. Ich habe mir dann auch überlegt, wenn die dann so ein Hörspiel gemacht hätten, wo ich namentlich drin vorgekommen wäre, geht es dann irgendwie um Hausrat und Weihnachtsbockbier oder was? Also ich find's irgendwie, wie du auch, so rührend. Also wenn man eben so mit der Generation der Neuen so im Kontakt ist, dass man ihr auch so Fanfiction schreibt. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen das kritisch betrachten, weil im Endeffekt stülpt man ja den Kindern dann dieses Werteverständnis halt sehr stark schon über das eigene. Und es fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, sich vielleicht selber eins zu suchen oder sich dafür zu entscheiden, sondern man ist halt gleich schon da mitgedacht. Und wenn die Kinder es annehmen, dann ist es sicherlich schön. Wenn nicht, dann hätten sie vielleicht einen schweren Stand gehabt in der Familie.
Ja.
Ich habe gestern die Doku gesehen von Jim Henson. Der hat ja auch sehr viele Kinder gehabt. Hat er nie gesehen, weil er so viel gearbeitet hat. Aber die haben dann jetzt alle irgendwie in dem Betrieb dann mitgearbeitet. Und das wirkte zumindest sehr, sehr gewollt. Ich würde gerne mal mit diesen Kindern sprechen, mit Esther und Marianne und Hans-Georg, ob das wirklich auch in ihrem Sinne war. Das muss man ja gerade auch eben in vielleicht Pfarrerszusammenhängen mal fragen. War das okay für euch?
Hm.
Wie wäre es für dich gewesen?
Ja, ein bisschen weird, ne? Also man möchte ja schon so eine gesunde Abnabelung haben, auch von den Eltern. Jetzt vielleicht nicht als Kind oder so, da ist es nochmal was anderes, aber so als Jugendlicher spätestens. Und da wäre das schon weird gewesen, wenn dann schon eine komplette Serie auf meinem Nacken geschrieben worden wäre von meinen Eltern. Aber andererseits natürlich auch irgendwie eine schöne Sache.
Ihr seid ja drei Brüder zu Hause. Es wäre ja mega, die drei Brüder. Das ist ja ein Jugendhörspiel, das verkauft sich ja sofort. Also ich denke, ich kenn's.
Da muss gar nichts mehr passieren. Sie saßen wie immer vorm Fernseher. The End. Ja, aber schauen wir uns diese Kinder mal an. Die Namen habe ich ja schon gesagt. Es gibt auch eine Bibel. Das meine ich jetzt nicht lustig, sondern das, so heißt das ja nun mal bei einer Serie oder einem Universum, einem Erzähluniversum. Also es gibt tatsächlich hier so relativ präzise Charaktereigenschaften und Interessen vor allem der Kinder. Habe ich die hier auch mal abgedruckt. Was würdest du sagen? Man kriegt wenig davon mit. Ne? Es wird am Anfang auch wieder so eingeführt. Da können wir uns mal kurz eine Stelle hier anhören, wie Jacqueline, die Französin, die ihm auch immer so spricht als einzige, ein bisschen die Kinder vorstellt.
Von dir weiß ich, dass du Pflanzen und Tiere gern magst.
Ja, stimmt.
Der Dritte im Bunde bin ich, Hans-Georg.
Aus Mariannens Briefen weiß ich, dass du dich für Technik und Elektronik interessierst.
So ist es.
Hier erfahren wir es, so was die Klischees in Anführungszeichen sind, aber es sind ja eher Interessen. Es sind ja gar nicht so, Charaktereigenschaften bringen die gar nicht so richtig mit, ne?
Nee, ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem, dass es die eigenen Kinder sind und dass man da so ein bisschen, dass er denen vielleicht jetzt nicht so ein Konkurrenzsystem aufzwängen wollte. Und deshalb ist es alles sehr additiv und sie unterscheiden sich eigentlich in dem Handeln wirklich gar nicht. Mir fällt bei den Zuschreibungen natürlich auf, dass die Mädchen haben teilweise, sie backt gerne, sie kocht. Das andere Mädchen hat ein großes Herz für Kinder, währenddessen der Junge interessiert sich für Technik oder ist so ein Sprücheklopfer, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Das hat mir natürlich sehr missfallen, dass da im Endeffekt sehr viel an Geschlechterstereotypen reproduziert worden sind. Aber wenn man jetzt dann sagt, ah, typisch Kirche, greift es ja auch zu kurz, weil im Endeffekt, nicht wahr, wer TKKG kennt, weiß, dass auch da die Rollen ähnlich verteilt waren.
Ging mir genauso, dass ich das schon gar nicht mehr, das habe ich nur noch so registriert, aber gar nicht mehr hinterfragt, weil es halt auch der Zeitgeist damals war, dass man das so gemacht hat, ne?
Ja.
Aber sind dir denn sonst irgendwie Unterschiede aufgefallen zu anderen Banden oder Jugendgangs, die du so kennst?
Nee, also ich hoffe, dass noch so im Verlauf der Strecke, die wir hier gehen zusammen, Felix, dass da noch mal auf die Stimmen dann eingegangen wird. Also dass die teilweise eben, also ich unterscheide sie durch ihre Dialekte, also die Stärke, wie sie Dialekt sprechen. Das war das, was für mich so der Distinktionsfaktor bei diesen Figuren war. Ansonsten würde ich sagen, also so beim Vorbeihören ist es genauso, als wäre es jetzt Funkfüchse, die fünf Freunde. Also man muss sich nicht so umstellen.
Also mir ist aufgefallen in Nuancen, dass es natürlich, du hast es beschrieben, dadurch, dass es jetzt ja wenig Charaktereigenschaften gibt, dadurch gibt es natürlich auch keine Reibung zwischen den Figuren.
Genau.
Also es ist ganz wenig Konflikt. Ich habe auch noch andere Folgen gehört, da gab es auch keine Konflikte. Also die treten so als Unit auf. Und sind natürlich dann mal in einer bedrohlichen Lage, aber da gibt es so eine Rückversicherung dann auch in der Gruppe, ja, wir haben ja aber keine Sorge, wir haben ja auch noch Gott, das ist ja auch tatsächlich so, liegt wie so ein Teppich drüber, die Lehre sozusagen hier ist sehr häufig, ja, ja, du kommst hier auch durch die Krise durch, du musst dann halt mal vielleicht beten, aber dann ist es auch wieder besser und es wird sich alles klären. Und dadurch, das ist ein großer Unterschied, glaube ich, zu anderen Serien, dass da wenig, man sagt ja jetzt so, dank Trump, Disruption, na, das neue Schlagwort, alles ist Disruption überall, gibt's hier gar nicht in der Gruppe. Die sind sich sehr einig die meiste Zeit. Ja, es ist immer so ein Sicherheitsempfinden ist immer da. Also man hat wenig Sorge um sie auch. Ne? Da wird wenig Gefahr aufgemacht eigentlich.
Genau, deshalb auch die Tatsache, du hast vorhin ja erwähnt, dass diese Rätsel, die gelöst werden, das ist ja dann nicht ein oder zwei, sondern das sind ja fast 10 Rätsel, wie so eine Schnitzeljagd. Also das muss dann eben die Spannung erzeugen, weil sie nicht wirklich so in Gefahr sind. Obwohl sie sind da nachts in diesem Herrenhaus und es ist dunkel und diese Leute sind so feindselig. Die eine klingt wie die Blutgräfin von Dracula aus der Gruselserie. Also ich finde, dass der Rahmen funktioniert da schon ähnlich. Aber klar, es fehlt so, wenn Peter zum Beispiel bei den drei Fragezeichen, genau, wenn der mal Angst hat, das ist ja gar nicht so eine inhaltliche Zuschreibung, aber es ist so ein formal-ästhetisch unterscheiden die sich. Du merkst jetzt, der eine sagt etwas und er ist jemand anderes. Und hier ist es halt wirklich so, dass sie sich da immer ergänzen, so eher wie Tick, Trick und Track, nur zu fünft am liebsten ihre Sätze fertig sprechen würden. Und da fehlt natürlich etwas dieses Geplänkel, der Witz an einigen Stellen, der wird dann halt durch Gebete ersetzt.
Ja, gutes Stichwort. Lass uns doch mal tatsächlich genau reinschauen. Wie wird denn hier Christentum repräsentiert?
Ich habe böse Erfahrungen mit kleinen Kindern gemacht. Aber ihr seid ja schon groß. Was ist euer Vater? Welchen Beruf hat er?
Unser Vater ist Pfarrer in einer Landgemeinde.
So, so, Pfarrer. Das ist gut.
Ja, wir haben es eben gehört. Es ist eine Szene relativ am Anfang des Hörspiels. Da geht es darum, die Gräfin ist argwöhnisch gegenüber den Jugendlichen. Aber dann öffnet sie ihr Herz, zumindest ein Stück weit, weil sie hört, der Vater ist eben da Pfarrer. Und sofort ist das auch in ihrer Welt, die ja dann doch eben sich als die verbrecherische entpuppt, aber auch in ihrer Welt ist es dann so, alles klar, beruhigend schon mal. Keine Ungläubigen. Das ist so die Message, die rüberkommt, oder?
Da sind sie dann plötzlich auch wieder ein bisschen safe, obwohl man das als Hörerin jetzt aus heutiger Sicht ja anders eher hört. Also es gibt ja auch eine Szene, da stehen sie dann nachts, weil sie irgendwie geflohen sind aus dem Haus oder das Testament gefunden und verstecken wollen, beim Pfarrer vor der Tür. Da macht der Pfarrer auf und dann sagt er, jetzt seid ihr in Sicherheit. Und man denkt so vom Gefühl her tatsächlich, du hast ja vorhin auch den Missbrauch angesprochen, so, oh Gott, 6 Jugendliche und der Pfarrer, beim Pfarrer sind sie in Sicherheit. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also das schwingt natürlich für mich jetzt schon auch immer noch mit. Das kann ich nicht so, also das wird bei all dem, was das auch positiv bei mir auslöst, kann ich das dann immer nicht so wegschieben.
Ansonsten, du hast es gesagt, es wird standardmäßig gebetet, manchmal einfach so, manchmal aber auch konkret, so, oh Gott, hoffentlich klappt das alles, ich möchte jetzt mal schnell beten, dass das und das nicht passiert und so. Und was auch so ein Standard ist, ist, dass immer ein Lied gesungen wird. Es wird immer zur Gitarre gegriffen und dann kommt relativ random in den Folgen und wird dann immer ein Lied gesungen. Repräsentiert, glaube ich, so diese Welt, in der die leben, ihre Rituale auch sehr stark, ihre christlichen, das wird so präsentiert als was Gutes, was einem so Halt gibt und eine Richtung. Interessant finde ich aber hier diesen Fall, der relativ überflüssig ist für die Handlung mit dem Grafen, der ja nicht nur das Testament sucht, sondern auch eine Art Wissenschaftsbetrüger ist. Und zwar schreibt er an einem Buch über Reinkarnation, also Wiedergeburt, was sich als Fake entpuppt. Also er erfindet Augenzeugenberichte von anderen Wissenschaftlern, die es gar nicht gibt, schreibt die quasi selber, um eine Monographie zu schreiben, dass es eben die Wiedergeburt gibt. Da hören wir hier auch mal kurz eine Reaktion darauf.
Gott hat uns in Jesus Christus alle Weisheit offenbart. Aber nirgendwo in der Bibel steht ein Wort über Wiederverkörperung. Also gibt es sie auch nicht.
Nun, ich will euch euren Glauben nicht nehmen.
Das ist interessant, dass hier so eine Art Metadiskussion, christliche oder religiöse, aufgemacht wird, wo jetzt quasi nochmal den Kindern so didaktisch beigebracht wird. Übrigens Wiedergeburt, du hast vielleicht schon mal davon gehört, aber das gibt es nicht.
Ja, da werden eben gegenläufige Weltmodelle aufgegriffen und widerlegt ohne Not. Da finde ich es dann doch schon zu missionarisch nach den eigenen Vorstellungen. Also man könnte sich auch vorstellen, dass man sich dann gegen den Islam oder gegen andere Religionen wendet und sagt, ja, aber das ist falsch, was die machen. Und ihr habt jetzt hier was gehört, Buddhismus und so, das ist auch falsch. Und hier sind die Leute sind negative Figuren, die irgendwas über die Reinkarnation verbreiten. Mit ihren postfaktischen Büchern, heutzutage Spiegel-Bestseller, einfach Fakten erfinden. Welche Fakten überhaupt noch? Aber das hat mir auch nicht so gefallen, beziehungsweise na, da würde ich aber auch vielleicht, da habe ich dann wieder diesen ironischen Blick auch auf diese Serie, weil ich ja nicht wirklich mich da jetzt so dem ausgesetzt fühle und jetzt in Gefahr bin, da bekehrt zu werden. Finde ich es natürlich originell zu sehen, ach guck mal, hier versucht jetzt offensichtlich der Autor ein bisschen mehr über die Geschichte hinausgehend irgendwas, was ihm nicht passt am Zeitgeist, hier nochmal die Kids da widerlegen zu lassen.
Ja, ja, da geht es ja dann letztlich, ja, das ist jetzt so, im Buddhismus spielt das eine Rolle, ne? Also quasi wird quasi abgelehnt. Da musste ich dran denken, das hatte ich neulich nochmal gesehen, das wird mir regelmäßig auf Social Media ausgespielt, dieses Interview, ich glaube, es ist ein Interview von Ricky Gervais, wo er irgendwie auch auf Glauben angesprochen wird und wo dann Ricky Gervais sagt, sie glauben nicht an 999 Götter, ich glaube nicht an einen mehr. So, ne? Also die Perspektive des Christentums ist ja, eure Götter sind alle Quatsch, aber meiner ist richtig. Und quasi das versus jemand, der halt gar nicht an irgendeine Form von Religion glaubt, das ist schon dann, fand ich relativ pointiert dann nochmal, ja. Ja, das wird hier etwas unnötig aufgemacht, fand ich aber total witzig aufgeladen. Was mir auch total gut gefallen hat, vielleicht haben wir dafür auch noch Zeit, ist diese Erklärung eines Déjà-vus, die hier gegeben wird von den fünf Geschwistern.
Kennt ihr das auch? Manchmal sieht man etwas und glaubt, es schon einmal gesehen zu haben.
Das ist doch ein ganz bekanntes Phänomen. Durch Vitaminmangel oder aus sonst irgendeinem Grund verliert das Gehirn für Sekunden das Zeitgefühl und ordnet die Sehandrücke falsch ein. Dadurch entsteht das Gefühl, man hätte irgendetwas schon mal früher gesehen.
Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das erwiesen ist. Ich habe jetzt irgendwie vergessen, das nachzugucken, aber das habe ich mich mein ganzes Leben lang gefragt. Und da wäre ich wirklich sehr dankbar, wenn das stimmen würde. Also wenn das hier auch so ein bisschen wie so ein Was-ist-was-Buch funktioniert, diese Serie. Das fand ich schönes Wissen.
Ja, klar. Aber es ist halt trotzdem, ne? Wir können jetzt mit unserer Kompetenz das erkennen und uns da so ein bisschen witzig drüber machen. Aber das ist ja genau das Problem der Jetztzeit, dass du eben echte Fakten von Einflussnahmen nicht mehr unterscheidest, dass das alles ineinander fließt. Ja, schade. Wär doch alles wie die fünf Geschwister, dann hätte man die Lage noch unter Kontrolle. Aber natürlich fragen sich jetzt unsere HörerInnen, Felix, hattest du schon mal ein Déjà-vu? Du bist doch ein sehr spiritueller Mensch.
Natürlich hatte ich schon Déjà-vus, sau oft, aber das waren dann mehr so kleine. Ah, hier war ich schon mal. Bei mir ist es oft, habe ich öfter mal Déjà-vus gehabt, so, wenn ich was sagen wollte zu jemandem und ich habe schon den Gedanken formuliert, in der Sekunde, bevor ich es ausspreche, ist dann so ein Déjà-vu da, dass ich denke, genau das habe ich schon mal an der Stelle zu demjenigen gesagt. Also stimmt dann aber nicht. Ne? Also da, ja, aber jetzt so ein großes Déjà-vu wie hier auch in dem, es kommt ja daher, dass Jacqueline weiß, wie es in einem Gebäude aussieht und dass sie nicht rein können. Und sie sagt, ich war da schon mal drin, daher kommt das ja, motiviert in der Geschichte. Also sowas Großes hatte ich jetzt noch nie, muss ich sagen. Ist das bei dir so? Hast du regelmäßig Déjà-vus? Weil wenn ja, würde ich mal zum Arzt gehen.
Ach Felix, Déjà-vu-Shaming, das ist Ausnahme der Rose. Nein, ich muss leider sagen, dass mir das völlig fremd ist. Ich kenne das eben auch nur als, jetzt, ich will nicht dauernd wieder Verschwörungstheorien bedienen, aber das ist ja bei Matrix die Sendung, die schöne Sendung mit Keanu Reeves aus Ende der 90er Jahre. Da sind ja Déjà-vus Fehler in dieser Matrix, die einen glauben lassen sollen, die Welt sei ganz anders als sie ist. Und weil man, weil er durch diese Déjà-vus und so, wacht er dann auf, nimmt die blaue Pille oder wie das dann ist und weiß dann, wie der Hase läuft.
Aber du selber hast noch nie ein Déjà-vu gehabt?
Nee, also ich wiederhole mich wie du in Unterhaltungen sehr oft. Ne? Die Leute haben Déjà-vu, wenn sie mit mir sprechen, weil ich immer wieder dasselbe erzähle. Aber ich glaube, das würde man so nicht nennen.
Nee, das finde ich ja total interessant. Da würde ich auch zum Arzt gehen. Nee, also das hätte ich jetzt vorausgesetzt, dass tatsächlich jeder das so kennt, so Alltags-Déjà-vus. Ich stand hier schon mal, habe schon mal links eine Laubsäge und rechts die Bibel in der Hand gehabt. Also sowas, ne? Und dann ist das auch schon wieder weg. Das macht einem jetzt nicht den Tag kaputt, aber das akzeptiere ich so im Alltag, weil ich das kenne seit meiner Kindheit. Aber witzig die Vorstellung, dass jemand das noch nie hatte.
Ja, ehrlich.
Da hätte ich jetzt gedacht, dass jeder das hat.
Mir kommt es total pathologisch vor, was du da gerade gesagt hast. Aber gut.
Ach so, soll ich mal zum Arzt gehen oder was?
Ach was. nichts anderes kann ich mir jetzt da drauf einen reinmachen sonst.
Naja.
Ja, aber haben wir denn, hast du jetzt auch diese Songs, die da immer machen, hast du das eingespielt? Weil in dem Skript sah es so aus, als würdest du auch dass wir beim Musik haben. Das ist ja immer so streng verboten bei uns.
Ja, genau. Ich sing's nach, aber ich habe den Text vergessen, wo ich es gestern erst gehört habe. Na egal. Stellt's euch vor oder hört rein.
Genau, also ich finde so dieser ganze Gospel-Kram, der natürlich so mit Kirche in Verbindung steht, also mit etwas modernerer Kirchenmusik, das ist ja was wir in den Nullerjahren, ja du und ich ja auch immer sehr gerne gehört haben. Das taucht ja auch viel in diesen Musikzeitschriften auf, in denen wir dabei waren. Also das Intro zum Beispiel, ja. Polyphonic Spree, denke ich noch, das war so ein Chor, die Devendra Benhart, den gibt's heute noch. Oder Arcade Fire, Mumford & Sons, also eigentlich so dieser Wunsch nach etwas sakralerem Indie. Also als ich das hier gehört habe, dachte ich so, ach so, stimmt. Das ist ja gar nicht so albern wie, ich gehe jetzt an der Kirche vorbei und krieg Beklemmungen, weil da Musik rausschallt, sondern stimmt, es ist ja musikalisch, wenn es schön gemacht ist, ganz schön anschlussfähig, auch zumindest an meine Pop- und Subkulturen.
Ja, Sufjan Stevens natürlich auch der Erste, an den ich denke, der ja auch sehr, sehr, sehr christlich ist.
Basiert alles auf den 5 Geschwistern.
Ich denke auch, ja. Ich denke auch. Ja. Ist auch übersetzt worden in manche Sprachen. Ich habe jetzt hier nicht gelesen, dass es in den USA 90 Millionen verkauft hätte, aber irgendwo wird es schon gegangen sein, denke ich mal. Ja, der Fall selbst, wir haben ihn ja jetzt schon so ein bisschen erklärt. Das ist hilarious kompliziert alles. Ist auch gar nicht vielleicht der Rede wert. Das ist halt so ein roter Faden, der sich da so durchzieht und der ist manchmal ziemlich eckig gelegt. Also mir hat es schon auch geholfen, das nochmal zu hören auf jeden Fall. Was auf jeden Fall sofort auffällt, was ja auch Teil des Leserbriefes von Lisa war, ist diese babylonische Sprachverwirrung, habe ich es mal genannt. Das ist schon super funny. Also wir haben hier diese SprecherInnen der Hauptfiguren, das sind alles Deutsche. Die Familie kommt wie die Original-Pfarrersfamilie aus Heidelberg soll sie kommen. Manche reden auch so, manche nicht. Manche reden auch irgendwie anders, süddeutsch, aber nicht Heidelberg-Style. Und dann sind sie jetzt hier in Frankreich. Und dann, ich verstehe, wo das Problem herkommt, aber man hätte unterwegs merken müssen, es klappt halt einfach nicht. Nämlich, dass diese Brieffreundin von der einen, die Französische, also Jacqueline, dass die so rate spricht, ich rate breche hier, ich kann nicht gut Deutsch, aber es ist schon ganz gut. Die komplizierten Wörter kenne ich alle. Und aber das ganze Umfeld von ihr, das spricht akzentfrei Deutsch. Also die ganzen anderen Franzosen, bei ein paar wird noch erwähnt, ja, der kann auch gut Deutsch, zu dem könnt ihr auch mal gehen. Bei einigen wird es nicht erwähnt, die können trotzdem perfektes Deutsch. Ist schwierig zu lösen, oder wie siehst du das?
Felix, ich habe ja einen ganz großen Respekt vor deinem Lebenswerk, aber hier möchte ich dir widersprechen. Also wirklich zum einzigen Male in dieser Serie. Also sie, es ist eine Reise, die wir hier machen mit der Gruppe nach Frankreich. Und natürlich möchte man das auch irgendwie darstellen. Man möchte so ein bisschen was hören, Baguette und so. Man braucht so ein bisschen Patina, damit man überhaupt weiß, es ist ein anderer Ort. Und wenn aber jetzt alle Figuren diesen aufgesetzten französischen Akzent hätten, ja, ich weiß nicht, liebe Kinderlein, dann wäre das doch auch ziemlich bescheuert. Aber man nimmt halt eine zentrale Figur, gibt ihr diese Patina und hat dadurch immer wieder diese Erinnerung, ah, wir sind ja in Frankreich, aber das muss jetzt nicht jeder diese Charade mitmachen. Wenn das mein Hörspiel gewesen wäre, ich hätte es genau so gemacht, Herr Pfarrer.
Mhm. Ja, okay. Also da hätte dann praktisch bei dir auch Jacqueline mit dem Neffen, des Grafen, gesprochen und dann hätte der aber akzentfrei Deutsch gesprochen, sie hätte dann mit französischem Akzent Deutsch gesprochen. Oder hätten sie in dem Moment beide Französisch miteinander geredet, aber für uns übersetzt. Und sie hätte aber nicht mehr so gut Französisch gekonnt.
Ja, mit so einem Overvoice. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, mit welchem Anspruch du an diese Hörspiele rangehst. Ist es doch klar, wenn du die drei Fragezeichen hörst, dann beschwerst du dich ja auch nicht die ganze Zeit, dass die nicht Englisch sprechen. Ja, obwohl sie in Rocky Beach sind. Es geht nicht, ja, Felix.
Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich hätte es einfach unerwähnt gelassen und am Anfang hätten sie zu ihr gesagt am Bahnhof, ach, du kannst aber gut Deutsch, und sie hätte ganz normal gesprochen, ja, ja, ich gebe mir viel Mühe, fertig.
Aber dann wäre doch gar nicht so dieses Frankreich-Feeling, würde sich nicht durch diese Folge ziehen.
Zieht sich auch so nicht durch diese Folge, weil sie ja kein einziges Mal das Anwesen verlassen. Außer da im Dorf, einmal zum Arzt, einmal zum Pfarrer. Naja, also richtig französische Lebenskultur kriege ich hier nicht mit. Ich habe das genommen, ohne es gehört zu haben, weil ich dachte, hier, da geht's schön an Atlantik und ich erfahre noch ein paar Sätze auf Französisch, kann mal ein bisschen mein Französisch aufbessern. Aber nein, dann reden die alle Deutsch da.
Selbstverständlich.
Naja.
Also du weißt, dass wir das Geheimnis der Särge hatten, hast du zuletzt gebracht von den drei Fragezeichen. Da sind ja auch die drei Fragezeichen in Deutschland. Und man löst es auch nicht dadurch, dass einer dauernd eine andere Sprache spricht. Aber ich will dich nicht in deinen Grundfesten erschüttern. Also wenn du das gerne sortenrein gehabt hättest von den Akzenten, dann ist auch das etwas, was ich gelten lassen kann mit meiner großen Nächstenliebe.
Ja, siehst du mal, da hat es schon verfangen hier. Sehr gut. Das hättest du vor 2 Wochen noch nicht zu mir gesagt. Ja, was auch super geil ist und auch ein Klassiker einfach, auch bei 5 Freunden, ist dieser Zwang, möchte ich fast nennen, zur Geheimtür. Also generell alles ist immer irgendwo drin versteckt und überall geht ein Schrank auf oder ein Bild geht von der Wand oder irgendwo drückt man und eine Tür geht auf. Hier ist es mehrfach sogar in diesem Hörspiel. Ich glaube, an 3 Stellen geht irgendwas auf. Einmal sehen sie von außen, da ist eine Nische, weil da ist dann irgendwie die Hauswand, ist an der einen Stelle trocken statt nass und keine Ahnung. Weiß ich auch nicht genau. Da war ich schon fast auf so einer psychoanalytischen Ebene und dachte so, so nach dem Motto, die ganze Welt ist so ein Geheimgang, weißt du, so ein großes Mysterium, aber immer geht eine Tür auf, auch durch Jesus letztlich, wie seine Tür ja auch aufgegangen ist bei der Wiederauferstehung, ne, wo der Stein da zur Seite gerollt wird. Dachte ich so, ist das jetzt schon zu weit? Ist das jetzt schon wieder blasphemisch, was ich mache? Oder keine Ahnung. Vielleicht taucht das in der Bibel sau oft auf und ist deswegen hier so natürlich reingesickert.
Gott, wie du redest, vielleicht taucht das in der Bibel sau oft auf. Also da, ich bin nicht getauft, aber ich weiß, dass das nicht die adäquate Sprache ist, um über die Heilige Schrift zu reden, Felix. Nur mal ganz am Rande. Also mich erinnert das natürlich, diese ganzen Geheimtüren an auch einen sehr trivialen, eine ganz triviale Entsprechung der Da Vinci Code, wenn du das kennst. Da geht's ja auch viel, ne, um religiöse Hintergründe und Rätsel, und da werden sie halt um die Welt geschickt und nicht wie hier nur durchs Herrenhaus gejagt von einem Hinweis zum anderen. Oder für die ganz einfachen Leute gab es auch noch die Version dann Nicolas Cage in, wenn du das kennst, die Abenteuer der Tempelritter oder so. Das ist.
Nee, das kann ich nicht.
Das dann auch, da wird dann auf dem Dollarschein dieses Dreieck und dann kann man irgendwo dann dahin und dann muss man dann gucken, wie das Licht einfällt und dann ist dann wieder ein Hinweis. Also das ist irgendwie so dieses Schnitzeljagdprinzip, so mit theologischem Hintergrund. Wie hier. Ja.
Ja, nee, ich weiter als Indiana Jones bin ich da nicht gekommen.
Felix, dann kann ich ja noch mal sagen, dass in diesen Rätseln, die uns da gestellt werden, wir haben ja gesagt, es sind mannigfaltige Sachen, die man dann rausfindet und die sich alle so eben tatsächlich über die Bibel lösen lassen. Na, dann wird Shakespeare zitiert, aber mit irgendeinem Satz, der dann wieder irgendwie auf die Heilige Schrift führt und so. Und da kommt tatsächlich dann auch eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, dass das Zeichen der Christen, ich meine, du hast an deinem Motorrad zwar Church of Satan, aber es gibt Leute, die haben an ihrem ganz normalen Kombi für die Familie einen Fisch geklebt. Und dann weiß man, das sind Christen. Und woher weiß man das eigentlich? Woher kommt dieser Bezug? Und das klärt tatsächlich diese Folge für mich. Ich muss dazu sagen, ich habe das schon mal gewusst und habe es wieder vergessen und habe es mir jetzt auch hier nicht richtig so merken können. Das ist irgendwie das griechische Jesus Christus, Gottes Sohn, Erretter in der ersten Version des Neuen Testaments. Das ist dann griechisch und wenn man nur die Anfangsbuchstaben nimmt, dann heißt es auf Deutsch Fisch. Und deshalb war das geheime Erkennungszeichen der Christen. Und so wissen dann, weil das wieder abgefragt wird, weil das ja unsere schlauen Kids wissen, sie, dass sie zu dem Fisch müssen, der über dem, so einem ausgestopften Fisch, der über dem Schreibtisch des Grafen hängt. Und da ist dann der nächste Schritt wieder versteckt. Also das fand ich ganz toll. Und da musste ich eben an dich denken, weil jetzt, Achtung, kommt eine besondere Wolte. Und zwar bist du ja so großer Marillion-Fan. Als ich dich kennenlernte, ging es immer darum, so, oh, Linus, hast du mal die Solo-Alben von dem Typen von Marillion gehört? Fisch. Fisch ist wirklich, ich fahre ihm nach, ich trage auch gerne keine Schuhe und so. Und wollte dich mal fragen, ob, ist das noch so, dass du noch so ein Marillion-Fan bist? Das ist eine Band, wer das nicht kennt.
Ich trage gerne keine Hose. Also nur für alle, denen es zu schnell ging, Linus ist jetzt von dem Fischsymbol auf den Sänger Fisch, der sich so nennt.
Ja, weil er Christ ist,
von
oder?
Von Marillion kommen. Nein, ich glaube, weil er im Pub zu viel gesoffen hat oder so. Keine Ahnung, der ist doch kein Christ. Ich bitte dich.
Ach, ich dachte, das wäre so ein Brückenschlag zwischen Rockmusik und der Ökumene. Also die Band Marillion, okay, mit ihrem Sänger Fisch.
Also Linus Volkmann, der große Musikjournalist, lernt in diesem Podcast, dass Marillion keine durch und durch christliche Band ist.
Aha.
Ich glaube, das sind irgendwelche versoffenen Schotten, die zu viel Herr der Ringe gelesen haben.
Aber du bist schon Fan, also, oder? Darauf können wir uns doch nochmal einlassen.
Ich habe als Kind das gerne gehört. Wer nicht weiß, was Marillion ist, googelt mal die Plattencover, lacht euch kaputt. Aber ein bisschen seid vorsichtig, weil ich glaube, der Style kommt wieder. Noch kann man sich's nicht vorstellen, aber ich denke, bald ist es soweit.
Was war nochmal deren größter Hit? Hatten die einen doch?
Kaylee, wo er neben der Berliner Mauer, so alt ist das schon, neben der intakten Berliner Mauer langläuft und irgendeiner Ex-Freundin hinterher trauert.
Kaylee. Nee, das ist Roxanne.
Interessant an dieser Hörspielreihe ist auch wirklich die Produktion. Günter Schmitz hat das gemacht, der war früher Sprecher, erster Sprecher. Das ist, glaube ich, so jemand, der dann halt ganz oft einspringt und quasi so eine Signature-Stimme ist des SWF, also des Südwestfunks, Baden-Baden. Und hat eben auch als Autor und Regisseur gearbeitet. Und der hat das hier irgendwie vertont. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist irgendwie so gewesen, dass er das Mikro sich ausleihen durfte, so das schöne, große, alte Neumann. Und das dann mit nach Hause genommen hat übers Wochenende und dann so auf den Tisch gestellt hat und dann saßen alle drumherum und haben halt gesprochen. Na, also du hast hier so beides. Du hast eigentlich eine relativ gute Aufnahme in einem meistens nicht passenden Raum, ganz viel Raumhall drauf, auch immer wechselnd. Dann gibt es zum Beispiel so Erzählerpassagen. Die älteste Tochter Marianne fungiert häufig als Erzählerin. Die klingt zum Beispiel immer ganz anders aufgenommen als der Rest. Aber auch mit so einem Raumhall. Und es ist so ein bisschen hemdsärmelig gemacht, wobei ich da jetzt auch nicht zu sehr richten möchte, denn wir haben ja über unser Hörspiel gesprochen und es ist immer noch viel, viel besser als das. Aber es ist so ein bisschen wild. Jenseits der Sprecher, die auch nicht alles Profis sein dürften.
Ja.
Aber hat dir das so gefallen?
Ja, Felix, du weißt ja, ich würde dir niemals deinem Lebenswerk widersprechen, aber hier sehe ich es anders.
Schon wieder. Schon wieder.
Das ist das erste Mal, dass ich dich dahingehend kritisiere. Nein, Spaß. Also ich habe wirklich nicht so einen Anspruch an das Audio-Ding. Also ich habe so drei Kategorien. Also so, es geht gar nicht. Also wenn tatsächlich, also wenn die Leute über Zoom ihren Podcast machen und nicht nur, dass der dann blechern klingt, da kann ich auch noch drüber hinweg hören, aber wenn dann so Aussetzer drauf sind, wenn das Internet gerade mal nicht so geil ist und dann fehlt dann mal eine Sekunde und das passiert, dann höre ich die Sachen auch nicht fertig. Dann halt normal und Audio leckerbissen. Also wenn selbst ich höre, dass jemand so ganz nah an das Mikro rangeht und es ist so, na, so wie bei Domian, dass man dann so merkt, so, oh, das ist aber jetzt irgendwie schön, was ich höre. Mhm. Ansonsten, weißt du noch, wie du mich am Anfang von unserem Podcast immer so getriezt hast mit dem Sound, dass der nicht so gut wäre? Und als ich noch in so eine umgebaute Ravioli-Dose gesprochen hatte, also ich bin da nicht so, also mir wäre das nicht aufgefallen, wenn du das nicht gesagt hättest, dass der Sound da nicht so kongruent ist wie vielleicht auf so einer Europaproduktion.
Ja, da ist er ja oft auch nicht gut, muss man dazu sagen, ne? Ich will jetzt auch gar nicht jammern, mir ist nur aufgefallen. Es ist hier auch, wie gesagt, weniger. Es ist in der ersten Folge, die ich intensiver gehört habe, da war es richtig Kraut und Rüben. Also das war, da hat vieles nicht gepasst. Hier finde ich es eigentlich in Ordnung soweit. Was mir total gut gefällt, ist aber eine Szene, wenn es dann so, ne, Geräusche sind ja dann immer so meistens, ja, wir machen ja als Untermalung noch ein bisschen die und die Geräusche. Witzig finde ich es immer in Hörspielen, wenn die Geräusche, die ja nun mal auch etwas erzählen, dann aber so schlampig eingesetzt sind, dass sie das Falsche erzählen. Hier ist es zum Beispiel so, es gibt die Szene beim Essen, wo Jacqueline erfährt, dass A, sie adoptiert wurde, dass ihre leibliche Mutter tot ist. Ich glaube, das erfährt sie da auch schon. Und dass sie quasi einer Lebenslüge aufgesessen ist. Und währenddessen, das ist zumindest dem Geklapper des Bestecks zu entnehmen, isst irgendjemand am Tisch einfach weiter, obwohl gerade diese unglaubliche Neuigkeit gedroppt wurde. Wir hören es hier mal an.
Kurze Zeit später wurdest du adoptiert.
Und wer waren meine richtigen Eltern?
Das weiß man nicht. Es hieß, sie wären bei einem Autounfall verunglückt.
Waren Sie denn aus dieser Stadt?
Nein, bestimmt nicht. Das hätte ich sonst längst erfahren.
Ja, und da habe ich, sieh es mir nach, auch einfach mal schallend gelacht, weil ich mir das sofort, ich bin ja schon auch ein visueller Typ, ne, über die Ohren, dann wird es aber schon visuell. Und ich stelle mir das so vor, weißt du, dann sitzt die da halb, weint halb und die anderen wenden sich hier alle so zu und gucken so ganz verloren. Und einer sitzt so am Tisch, weißt du, wie Klößchen und isst einfach weiter. So, ich hab's nicht gehört. Klapper, lecker. Das fand ich sehr witzig, weil ich glaube, das ist nicht so gemeint.
Ja, so lebensverändernde Ansagen, die man bekommt, die machen vielleicht hungrig an der Stelle. Aber ich finde, die Passage ist mir tatsächlich auch aufgefallen, allerdings eben eher aus diesem inhaltlichen Grund nochmal mehr, dass jemandem wird rutscht heraus, dass eben das Mädchen adoptiert wurde, einer Lebenslüge aufsitzt, dass die Eltern, die sie für ihre Eltern hält, nicht ihre leiblichen Eltern waren, sind. Und dass sie das aber auch so in 2,5 Sätzen schon verstoffwechselt hat und dann auch schon wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Also so ein bisschen, ne, ich bin ja jetzt kein Traumatherapeut, aber da würde ich sagen, da hätte man vielleicht die Brisanz irgendwie unterstützen können, außer dass jemand am Tisch noch isst, um da die.
Du meinst, sie hat selber weitergegessen. Alle gucken so und sie so, oh, ist ja krass. Junge, Junge.
Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. reicht mir nochmal das Ketchup.
Ja, die SprecherInnen haben wir auch schon ein bisschen angerissen, ist jetzt kein totaler Verkehrsunfall dabei, aber ist wenig professionelle Sprecher, würde ich sagen. Am schönsten ist sicherlich Hans-Georg.
Unser Vater ist Pfarrer in einer Landgemeinde.
Unser Vater ist Pfarrer in einer Landgemeinde. Ist doch schon fast hessisch gewesen, oder? Badisch, hessisch, irgendwie so. Es wird ja passen mit Heidelberg, wird ja einigermaßen hinhauen.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das sind so die zwei Besonderheiten, auf die man auch ein bisschen als Zuhörerin geiert. Also wann wird wieder was gesagt, wo man denkt so, okay, jetzt hat der Pfarrer es übertrieben mit seiner Religionskunde oder jetzt kommt mal wieder aus dem Off eine von den Nebenfiguren, die wirklich gar nicht ihren Dialekt abstellen kann. Also dieser Neffe, dieser französische Neffe, den finde ich, der spricht auch ganz, der hat so ganz low energy. Da kann ich mir so richtig vorstellen, wie der da in die Kabine, wenn es eine war, eine Sprecherkabine gesetzt wurde und völlig überfordert war.
So ein schönes Lied. Früher haben die Bediensteten oft abends im Park gesungen. Heute tut das keiner mehr. Meine Tante würde es sicher auch verbieten.
Den höre ich deshalb auch gerne. Aber wie du sagst, ist es jetzt nicht so, dass du das hörst und denkst, na ja, das ist jetzt, kann ich jetzt nur noch als Trash hören. Es geht schon so, aber hat dann immer mal wieder diese Ausreißer. Und die, finde ich, machen das so ein bisschen lebendig. Da denkt man dann schon wieder so, hahaha, lustig, das hat er doch nicht eben so gesagt geworden. Mai. Welcher Dialekt ist das? Also ist das dann heidelbergerisch, weil die daher kamen?
Für mich klang das schon badisch. Und nicht so dieses, denk mal an Christiane Rösinger. Das ist doch meines Erachtens eher südbadisch. Wo kommt die nochmal her?
Oh, das weiß ich.
Ist nicht außer Offenburg oder so?
Ach so, ich Karlsruhe, ja, dachte ich.
Ja, und dann gibt es also Nordbaden gibt es ja auch noch. Kann sein, dass man da so redet. Hätten wir einladen müssen. Wir haben ja einen sehr guten Freund, den ich übrigens auch neulich wieder gesehen habe. Und der kommt ja aus Moosbach. Also der kennt sich ja gut aus, den hätte ich das mal schicken müssen. Der hätte uns den Dialekt sicherlich klären können.
Ja, ich habe ihn auch mal besucht damals in Moosbach und die Nachbargemeinde heißt ja Mückenloch. Ist noch geiler also. Also wenn du da irgendwie an der Riviera bist als Jugendlicher, ne, so verschickt wurdest und dann lernst du dann jemanden kennen und willst da vielleicht, dass der oder die deine Brieffreundin wird und dann musst du dann deine Adresse angeben. Ja, ich bin der Jakob aus Mückenloch. Da ist schon die Urlaubsromanze halb gestrichen, fürchte ich.
Ja, wie gesagt, mein Vater nannte das Badisch Sibirien, diesen Landstrich. Der ist recht einsam. Da geht so eine Autobahn durch. Was ist das, A6 oder so? Keine Ahnung. Da bin ich mal nachts gefahren, dachte wirklich, das ist hier der Beginn des Horrorfilms. Also wenn ich jetzt einen Horrorfilm aus Deutschland, ja, den würde ich da spielen lassen. Da ist wenig los, wenig. Ich glaube, die nächste Großstadt ist immer 200 Kilometer weg. Ja, wir können fast schon so eine Art Fazit ziehen. Wir haben ja hier einiges identifiziert und ich glaube, das ist auch relativ stellvertretend für diese ganze Reihe. Also es gibt so christliche Motive, so Alltagspraxis, ne? Da könnte man fast sagen, so okay, die beten halt hin und wieder und der eine fährt gerne Fahrrad. Also das ist dann, unterscheidet sich nicht so, aber wie du gesagt hast, so das Beispiel mit der Reinkarnation, da wird es sehr didaktisch. Also da wird den Kindern nicht nur was erklärt, sondern wird auch relativ klar mitgeteilt, was sie davon zu halten haben. Und das zieht sich tatsächlich auch so ein bisschen durch. Dennoch fand ich jetzt die Kids selber in ihrem Umgang, auch mit ihrem Umgang mit der Welt, jetzt nicht so moralinsauer zum Beispiel wie Tarzan. Ne? Also da ist es ja so, da wird dann jemand, keine Ahnung, der Bösewicht wird dann endlich gestellt und dann kriegt er noch so richtig verbal eine mit, zum Beispiel bei TKKG. Ne?
Stimmt.
Wird dann so runtergemacht. Ja, ja, das kommt davon. Und dann kriegt er noch einen Tritt in den Hintern und sonst was. Ne? Soll noch so richtig leiden. Und das habe ich hier nicht gehört. Relativ gemäßigt.
Ja, das stimmt. Bei TKKG, da ist die Religion ja der Katalog vom Ordnungsamt. Und der wird dann halt irgendwie nach dem Gusto des Autoren da verbreitet. Und hier wird ja quasi ein feststehendes Ding, eine Religion, eine gemeinschaftliche, wird da ja paraphrasiert. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht, wirkt es nicht so willkürlich wie bei TKKG, was jetzt gut und was schlecht ist, sondern es wird halt alles nach diesem Raster bemessen. Also ich finde, es ist eigentlich, wirklich, schlag mich nicht, also ich finde es tatsächlich eine recht gelungene Werbung für die Religion. Wenn man sich sonst so vorstellt, welche gerade christlichen Religionen machen Werbung, da denkt man, also ich zumindest, an die Zeugen Jehovas, die da immer am Bahnhof stehen oder auch hier bei uns und halten da ihre Broschüren hin. Also und von morgens bis abends, wo man ja auch denken würde, so wäre es nicht schöner, wenn ihr, ne, einer sammelt Geld einen Tag und die anderen machen eine Abendspeisung immer wieder. Also dass man halt wirklich diese christlichen Werte irgendwie auch lebendig macht, statt einfach nur für sich zu werben, indem man da doof rumsteht, wie viel Energie das verbraucht. Also sorry für alle Zeugen Jehovas, die hier zuhören. Also das kommt mir immer so verschwendete Kraft sehe ich da drin. Und hier dann so, ach so, nee, die Kids, ne, die müssen wir ein bisschen anders erreichen. Wir paraphrasieren mal unseren Glauben in so einer Detektivreihe. Warum nicht? Also wir haben ja die Einschränkungen schon verlesen, also warum wir mit der katholischen und evangelischen Kirche immer auch hadern und da auch genauer hingucken, als einfach nur hier in ihr Werbeprospekt. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es recht beruhigend auch, dass die jungen Leute sich mit sowas beschäftigen und dass es halt nicht nur um Gewinnstreben geht, sondern eben um den Erhalt der Gruppe, der Gemeinschaft.
Ja, das ist doch ein Schönes Fazit, womit wir ja auch schon am Ende unserer Folge sind. Dann würde ich sagen, wir sprechen uns in... Ach Gott, habe ich nicht was vergessen. Gibt es nicht noch ein Quiz am Ende jeder Folge?
Ah, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, denn das ist eins der schönsten Institutionen hier. Eine der schönsten Institutionen bei Ausnahme der Rose. Am Schluss macht immer die Person, die sich das Hörspiel ausgesucht hat. Diesmal war es der Felix im Namen von Johanna und Lisa mit den 5 Geschwistern. Und deshalb hast du auch für mich jetzt ein Quiz aufgestellt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So wichtig bin ich dir.
Ja. Und zwar...
Moment, ich muss mitschreiben.
Deine Frage. Ja, schreib mit. Im Neuen Testament. Vers. Nein. so hätte ich jetzt mir es mir einfach machen können. Nein, so ist es nicht. Nein, wir bleiben, wie du es ja gefordert hast, ist mir im Ohr hängen geblieben, dass du ja verlangst, es muss was aus diesem Hörspiel sein. Ganz einfach, du hast es dir gemerkt, weil du schon beim Hören gewusst hast, das wird die Frage sein und genau so ist es auch. Wie heißt die französische Brieffreundin der 5 Geschwister mit vollem Namen, wie wir in dieser Folge lernen? Also, sie heißt mit Nachnamen Matisse. Den kann ich jetzt mal weglassen beim Vorlesen, aber sie hat ja mehrere Vornamen. Aha. Ja?
Bist du sicher?
Stelle, ja, da gab es eine Stelle, da wurde das verlesen.
Ach du
heißt lieber sie, Gott. Heißt sie? Jacqueline, Nadine, Fabienne, Ariane. Oder Ariane, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Heißt sie B, Jacqueline, Nadine, Bernadette, Fabienne, Ariane. Heißt sie C, Jacqueline, Geraldine, Fabienne, Ariane. Oder heißt sie D, Jacqueline, Geraldine, Claudette, Ariane.
Alter. So, also wer jetzt dachte, das Quiz ist das ist der Höhepunkt unserer Sendung, weißt du, what? Okay, ich konnte jetzt, weil ich auch Jacqueline immer nicht schreiben kann, eigentlich gar nicht so richtig mitschreiben. Du musst es mir nochmal sagen und ich werde es einfach ad hoc entscheiden.
A. Jacqueline, Nadine, Fabienne, Ariane. B. Jacqueline, Nadine, Bernadette, Fabienne, Ariane. C. Jacqueline, Geraldine, Fabienne, Ariane. D. Jacqueline, Geraldine, Claudette, Ariane. Jetzt sagst du gleich, 3 davon sind gleich.
Also ich sage, ich habe jetzt nur versucht, auf dein Gesicht zu schauen und würde sagen, es muss einen von den letzten beiden müsste richtig sein, weil du da eine andere Haltung hattest, fand ich. Vielleicht warst du auch nur erleichtert, dass du über den richtigen hinweggekommen bist und hast deshalb gegickelt. Also ich würde mich für Claudette entscheiden, also für 4. Für das D heißt es.
D. Jacqueline, Geraldine, Claudette, Ariane. Und ich kann sagen, dass ich mich demnächst sehr gerne mal zum Pokern mit dir verabreden möchte. Mindestens Einsatz 1000 Euro, denn du hast keine Ahnung. A war richtig. Jacqueline, Nadine, Fabienne, Ariane.
Ach, das...
Da habe ich kein Gesicht gemacht scheinbar.
Ha, Mist, also, oh Gott. Also ihr seht das ja nicht, aber Felix trägt eine dicke Sonnenbrille und den Hut tief ins Gesicht gezogen. Es war jetzt auch nicht so leicht.
Ja, absolut, genau. extra die Kamera ausgemacht.
Ja, sowas. Naja, also Felix, das kann ich dir nur neidlos geben. Neid ist ja auch eine Sünde. Deshalb alles in Ordnung. Ich freue mich für dich. Ach, guck mal, so kann man hier draufkommen bei unserem Podcast.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich auch für mich. Das ist so der Geist. Nein, hast du gut gemacht, aber war vielleicht auch zu schwierig. Ich dachte, du hättest dir es eingeprägt. Während schon langsam hier dieses geile Musikbett hochfährt, möchte ich dir noch sagen, weil du weißt es wahrscheinlich nicht, das Interessante bei Jacqueline ist, sie taucht in Folge 24, also dem Reboot der 5 Geschwister, den es bis heute noch gibt, wieder auf. Und da wird es nochmal richtig kompliziert mit dieser Grafen-Genealogie, weil da heiratet sie den Neffen des Grafen, den wir hier schon kennenlernen. Die heiraten, habe ich natürlich gedacht, ach geil, jetzt kommt hier noch irgendwie Inzest mit dazu oder was. Und dann wurde mir erst klar, wahrscheinlich ist das der Neffe von dem angeheirateten Grafen, weil ja seine Frau die Erbin ist. Es ist so kompliziert.
Ja, dieser Low-Energy-Neffe. Ja, toll, dass genau. Die zusammenkommen. Also da freue ich mich aber auch, wenn sich das Deckelchen zum Töpfchen findet. Das ist immer schön für mich.
In diesem Sinne sprechen wir uns wieder nächsten Monat. Weißt du schon, was drankommt?
Ja, ich gebe einen kleinen Tipp, der ist gar nicht so klein. Ich sage, wir treffen uns im Dimensionenbrecher.
Hört, hört, hört. Scheint aber eine Kirmes zu gehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter, schreibt uns, wenn ihr Probleme habt bezüglich dieses Hörspiels. Wir sprechen uns wieder. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss.
Aus Name der Rose. Ooh.